Deutschlandfunk, Information und Musik.
Viktor Orbán muss raus. Der Meinung sind einige seiner Kollegen in der Europäischen Volkspartei, also dem Zusammenschluss der christlichen und konservativen Parteien der EU-Länder. Zu rechts, zu populistisch, vor allem zu antieuropäisch ist ihnen der ungarische Premierminister. Sie haben deshalb die Initiative ergriffen und dafür gesorgt, dass die Mitgliedschaft von Orbáns Fidesz-Partei vorläufig auf Eis gelegt wird. Zwar geht manchen das nicht weit genug, man hätte die Partei komplett aus der EVP ausschließen müssen, sagen sie. Dennoch zeigt das, die europäische Christdemokratie, sie handelt. Zumindest Teile von ihr sagen Rechtspopulismus und Europafeindlichkeit den Kampf an. Wie aber sieht es aus mit den Christen, die nicht in Parteien organisiert sind, mit den Kirchen? Darüber habe ich gesprochen mit der CDU-Politikerin Annette Schavan, ehemalige Bundesbildungsministerin und ehemalige deutsche Botschafterin im Vatikan, außerdem selbst Theologin und Mitglied der katholischen Kirche. Ganz in der Nähe des Deutschlandfunks hier in Köln gibt es eine evangelische Gemeinde, deren Pastor jede Gelegenheit nutzt, sich öffentlich gegen Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit auszusprechen, auch in seinen Predigten. Annette Schavan, ist das ein Einzelfall oder kennen Sie ähnliche Beispiele?
Das ist kein Einzelfall. Ich kenne, auch weil ich sie selbst gehört habe, die Predigten und Reden von Papst Franziskus. Und mit ihm sind viele in den christlichen Kirchen davon überzeugt, dass wachsende Fremdenfeindlichkeit auch beim Namen genannt werden muss und dass das nie und nimmer vereinbar ist mit dem Selbstverständnis von Christinnen und Christen.
Und haben Sie den Eindruck, dass engagierte Gemeinden dann auch Rückendeckung bekommen von der evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz?
Das bekommen sie, denn die Frage, wie wir mit Menschen leben, die zu uns kommen, weil sie in Not sind, weil sie bedroht sind, ist eine Kernfrage für die Christen und in der christlichen Tradition. Das beginnt in der Bibel, das beginnt im Neuen Testament, geht über viele geistliche Traditionen. Denken Sie an Franz von Assisi, auf den sich der jetzige Papst oft beruft, bis hin in die sozialen Enzykliken der Päpste, die sich beschäftigen mit der Ordnung von Gesellschaften. Wie sollen Menschen miteinander leben? Wie ist das Selbstverständnis von Christen geprägt von Sorge und Fürsorge? Deshalb ist das nicht irgendeine moralische Frage, nicht irgendein Detail, sondern an der Frage der Zuwendung zum anderen, der Barmherzigkeit, dem Ernstnehmen des anderen und auch des Fremden entscheidet sich für Christen ganz viel. Und das gehört deshalb auch in das Zentrum der Lehre der Kirchen.
Jetzt haben die evangelische und die katholische Kirche in Deutschland vor kurzem ein gemeinsames politisches Papier veröffentlicht unter dem Titel Vertrauen in die Demokratie stärken. Das Ganze ist, wie der Titel schon sagt, ein Bekenntnis zur Demokratie und gleichzeitig ein Aufruf, Populisten und antidemokratischen Kräften entgegenzutreten. Nicht ganz zufällig veröffentlicht kurz vor den Europawahlen. Was halten Sie von diesem Papier?
Davon halte ich viel. Steht in einer guten Tradition, einer Tradition der Ökumene. Das ist gleichsam eine wichtige Facette der Ökumene, sich für das Gemeinwesen und die Demokratie einzusetzen. Auch in die Tradition der Soziallehre beider Kirchen. Wenn Sie einmal daran denken, dass Leo der 13., ein Papst am Ende des 19. Jahrhunderts, in der Zeit der Industrialisierung, als alles sich veränderte in den Lebenswelten der Menschen, die erste Sozialenzyklika geschrieben hat, mit einem flammenden Plädoyer für den Menschen, für die Würde, dafür, dass der Arbeiter einen gerechten Lohn bekommen muss, dass ihm Würde nicht genommen werden darf, dass die Veränderungen nicht zu würdelosen Zuständen führen dürfen, dann also kann man sagen, das, was jetzt veröffentlicht worden ist, steht in einer umfassenden Tradition, ist ein wichtiges Merkmal der Ökumene und der Parteinahme der Kirchen für den Menschen.
Nun sind unter den Mitgliedern der Kirchen aber sicherlich ja auch Menschen, die rechtspopulistischen Parteien in Deutschland der AfD nahestehen, sie vielleicht auch wählen. Sollte die Kirche nicht allen Gläubigen offen stehen, egal welche politischen Ansichten sie vertreten?
Ja, das gehört ja zu unserer Erfahrung, dass es in den Parteien viele in allen Parteien Christen gibt, ein breites Spektrum innerhalb beider Kirchen da ist. Aber Kirche ist ja nicht dazu da, es jedem gerecht zu machen, so zu reden, dass irgendwie alle vorkommen, sondern zu sagen, was notwendig, was wichtig ist, Impulse zu geben. Und der Blick in die Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, dass es Korrektur gibt, wenn eine Gesellschaft den Rattenfängern nachläuft.
Den Rattenfängern nachläuft, sagen Sie. Wie sollten die Gemeinden denn ganz konkret umgehen mit Mitgliedern, die den Rattenfängern nachlaufen, also die sich Rechtspopulisten zuwenden? Welche Handlungsmöglichkeiten haben die Gemeinden überhaupt? Sie können die Leute ja nicht vom Gottesdienst ausschließen.
In solcher Situation gilt, wie in jeder schwierigen Situation, miteinander reden, Dialog. Natürlich soll niemand ausgeschlossen werden. Natürlich müssen wir auch unterscheiden zwischen jenen, die Mitglied einer Partei sind, weil sie einfach unzufrieden sind, und solchen, die Ideologien anhängen, die Menschen und der Demokratie nicht gut tun. Also ich halte nichts davon zu sagen, wer in dieser oder jener Partei ist, mit dem rede ich nicht. Reden ist wichtig, versuchen, sich auszutauschen, zu überzeugen, deutlich zu machen, was trägt diese Gemeinde, zu der wir gehören? Das ist die Gemeinde, die sich im Gottesdienst versammelt. Das ist die Gemeinde, die gemeinsam Caritas oder Diakonie leistet. Und was ist uns politisch wichtig? Und ein solches Papier, wie wir es eben erwähnt haben, kann natürlich helfen, auch vor Ort diesen Dialog zu führen und zu sagen, das ist unser Fundament, darauf wollen wir uns verständigen. Also im Gespräch bleiben, auch dann, wenn es ärgerlich wird.
Reden hilft, sagen Sie, aber haben die Kirchen denn überhaupt eine Chance, wirklich in der gesamten Gesellschaft gehört zu werden und dann auch wirklich etwas zu verändern in Zeiten, in denen die Gottesdienste ja nicht gerade aus allen Nähten platzen, sondern die Mitgliederzahlen zurückgehen?
Christen sind ja nicht nur jene, die am Sonntag im Gottesdienst zu finden sind. Kirche hat viele verschiedene Kreise, in denen Christen tätig sind. Denken Sie an Caritas und Diakonie. Das ist bis heute eine der prägenden sozialen Kräfte in unserer Gesellschaft in Deutschland. Also ich würde den Zirkel nicht zu klein ziehen. Und vor allem finde ich, dass wir viel zu viel reden über verloren gegangene Chancen und mehr sprechen sollten über neue Chancen, über neue Situationen, in denen die Präsenz der Kirchen wichtig ist. Das sind zum Beispiel die Situationen der Flüchtlinge, die nach Europa kommen. Das ist eine demografische Entwicklung, bei der wir wissen, dass in den nächsten Jahren immer mehr alte Menschen in unserem Land leben. Einsamkeit ein großes Thema sein wird. Das Verhältnis der Generationen. Also viele Situationen, in denen Menschen Orientierung suchen, begleitet werden möchten. Vielleicht ist das die wichtigste Aufgabe der Gemeinde vor Ort. Und auch mancher, der vielleicht sonntags nicht in den Gottesdienst geht, ist gleichwohl sehr bereit, Menschen zu begleiten, die ohne Angehörige, ohne jemanden sind, der ihnen zuhört.
Das heißt, Sie würden sagen, die Kirchen sind auch heute noch eine moralische Instanz, trotz der vielen Missbrauchsfälle zum Beispiel, über die wir ja jetzt jahrelang berichtet haben.
Sie sind eine Instanz, die einen Schatz hat, aus dem Orientierung erwächst, nämlich das Christentum. Und gerade jetzt in diesen Tagen der Osterzeit wird ja das Herzstück dieser Botschaft wieder deutlich, dass die Kirche selbst, das zeigt auch die Geschichte Europas, viele auch Wege gegangen sind, die Irrwege waren, dass sie Schuld auf sich genommen hat, dass sie jetzt durch ein tiefes Tal geht und das ist noch lange nicht zu Ende. Das ist alles unbestritten. Das trifft die Institution, das trifft die, die darin wirken. Aber klar ist doch, es bleibt ein großer Schatz, eine große Zusage an den Menschen, die mit auch einem starken Verständnis von Menschen verbunden ist. Und darum geht es. Und das kann jeder Christ und jede Christin kann sich daran beteiligen.
In einem Monat stehen die Europawahlen an, Frau Schawan. Wie positionieren sich die Kirchen in anderen EU-Staaten? Sie haben länger in Italien gelebt. Gibt es da ähnliche Initiativen wie jetzt zuletzt dieses gemeinsame Papier der evangelischen und der katholischen Kirche in Deutschland?
Die Situation oder die Verhaltensweise der Kirchen in den unterschiedlichen europäischen Ländern ist unterschiedlich. Gleichwohl wird deutlich in diesen letzten Wochen vor dem 26. Mai, dass nun vielen, auch anderen Kirchen oder Kirchen in anderen europäischen Ländern, deutlich wird, wie wichtig ein klares Plädoyer zur Demokratie ist. Natürlich gibt es auch die andere Erfahrung, dass sich manche Kirche in manchen Ländern sehr stark orientiert an der eigenen Regierung. Aber alles in allem, die Signale aus Rom, was den Heiligen Stuhl, was den Vatikan, was den Papst angeht, sind sehr klar. Er hat 5 oder 6 Reden zu Europa gehalten, mit klarem Bekenntnis zur Demokratie. Allerdings auch, was für die Demokratie in Europa etwas ganz Bedeutsames ist, auch zu dem, was wir europäische Spiritualität nennen. Jacques Delors hat es mal gesagt, Europa muss eine Seele haben, Europa braucht Spiritualität. Alleine mit Materialismus und Technokratie wird dieses Europa keine Zukunft haben.